Es ist schwer, weltgeschichtlich den Beginn der Präventivmedizin anzusetzen. Unserem Herrn Vorsitzenden zuliebe darf ich betonen, dass der letzte Fund in Äthiopien von einem Unterkiefer mit Zähnen 2,8 Millionen Jahre zurückliegt und die Forschung ist noch nicht so weit festzustellen, was damals vielleicht Prävention gewesen sein könnte. Sehen wir von der Urgeschichte also ab, dann würde ich meinen, dass man auf Moses und das Buch Levitikus zurückgehen kann. Als Beispiel möchte ich die Absonderung der Leprakranken erwähnen und die Begräbnissitten im Sinne der Hygiene. Bis heute bekannt und geübt ist die Wochentagseinteilung, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Das erinnert an die heutigen Work-Life-Balance-Bestrebungen. Weiterhin sei die bekannte Verordnung wegen der Trichinengefahr kein Schweinefleisch zu essen erwähnt. Allerdings mag das eine Rationalisierung von alten religiösen Anschauungen in späterer Zeit sein. Auf das Schamanentum, das es damals auch schon gegeben hat und das heute noch existiert, wird Frau Professor Eigner zu sprechen kommen. Jedenfalls wurde von den Schamanen und ihren Zeitgenossen die Prävention durchaus zentral gesehen. Sind viele medizinische Regeln über Jahrtausende hin bekannt geblieben und angewendet worden, so gilt dies auch für die mehr wissenschaftlich ausgerichteten Wurzeln der Prävention, wie wir sie in der altgriechischen Medizin finden. Halten wir uns aber der Einfachheit halber an die zusammenfassende mittelalterliche Ausprägung. In den hippokratischen Schriften ist der Ausgangspunkt zu finden. Der berühmte Arzt der römischen Antike Galen, der Leibarzt des philosophierenden Kaisers Marc Aurel war, hat ein frühes Präventionssystem entwickelt, basierend auf der Lehre von den 4 Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft und ihrer Entsprechung in der medizinischen Säftelehre. Haben wir 6 Gebiete der Prävention herausgebildet, die durchaus eine Entsprechung in der heutigen Zeit finden können. Der Umgang mit Licht und Luft, Wasser, Klima, Boden, also der Umwelt, würde heute dem Umweltschutz entsprechen. Die Kultur des Essens und Trinkens einschließlich Fasten und Diät entspricht unserem Problemkreis der Ernährung. Der ausgewogene Lebensrhythmus, das richtige Maß zwischen Bewegung und Ruhe, Arbeit und Muße, der Humanisierung der Arbeitswelt gehört zu den heutigen Bewegungsempfehlungen, aber auch zur modernen Arbeitsmedizin und unseren sozialen Einrichtungen. Genügend Schlaf und gleichsam waches Bewusstsein führt uns zu einer modernen Art der Schlafkultur. Die antike Beschäftigung mit Stoffwechselvorgängen, Ausscheidungen, aber auch mit dem Sexualleben hat uns heute, wenn ich so sagen darf, bis zur Pille und den modernen Lebensstilformen geführt. Zuletzt wird in der Antike schon die Beherrschung der Leidenschaften aufgegriffen. Der zivilisierte Umgang mit Mitmenschen und Umwelt, die Regulierung des Affekthaushaltes, dies alles nähert sich dem heutigen Begriff der Psychohygiene. Wir dürfen nun kurz im Mittelalter verweilen. In Italien im 10. und 11. Jahrhundert gab es die Medizinschule von Salerno, gleichsam die erste Universität des europäischen Mittelalters. Dort wurde griechisches und arabisches Wissen ins Lateinische übersetzt und das berühmte Regimen Sanitatis Salernitanum herausgegeben. Aus dieser Schule sind präventivmedizinische Regeln, heute kann man ruhig von Sprichwörtern reden, hervorgegangen. Ein berühmtes Beispiel lautet der bekannte Satz, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Möglicherweise geht auch der bekannteste Stehsatz der Prävention, vorbeugen ist besser als heilen, auf diese Zeit zurück. Das späte Mittelalter war gekennzeichnet durch gewaltige Pestepidemien, die ganze Landstriche entvölkerte und trotz Verlöschens im Laufe des 18. Jahrhunderts in unserer Sprache noch Spuren hinterlassen hat, wie etwa jemandem die Pest an den Hals wünschen oder harmloser etwas stinkt wie die Pest, orientiert am Leichengeruch. Die Pest war das negative Ereignis des 14. Jahrhunderts. Es galt, sich zur Wehr zu setzen, was etwa in den 70er Jahren dieses 14. Jahrhunderts in Venedig mit der Errichtung der Quarantäne geschah, einer Isolierung von Krankheitsverdächtigen auf den Schiffen, um präventiv eventuell den Ausbruch dieser Krankheit abzuwarten beziehungsweise die betroffenen Kranken dann nicht an Land zu lassen. Eine andere Möglichkeit, sich vor der Pest zu schützen, war die Flucht beziehungsweise ein Ortswechsel in pestfreie Gegenden. Wir kennen das berühmte Beispiel aus dem Decamerone des italienischen Dichters Giovanni Boccaccio und der Schilderung der Pest in Florenz von 1348. Angesichts der Hilflosigkeit der Behörden und leider auch der Ärzte gaben sich viele Menschen damals dem letzten Fragezeichen Genuss des Essens und Trinkens hin oder sie flohen. Die Flucht fand viele Nachahmer unter Reichen, unter Kaisern und Königen und oft hatte gerade dies die weitere Ausbreitung der Pest zur Folge. Im Sinne der Pestprävention kann man davon sprechen, dass die Sorge, vor allem aber die Angst der Menschen vor dieser Seuche zuerst, wenn man das mit den heutigen Begriffen sieht, auf staatlichen Maßnahmen geführt hat. Wir wollen neben der Schiffsquarantäne das wohl hervorragendste Beispiel einer staatlichen Prävention erwähnen, die österreichische Militär- und Sanitätsgrenze, die als die größte sanitäre Organisation der Zeit bezeichnet werden kann, wobei wir uns nun ins 16. bis 18. Jahrhundert begeben. Die auch als Pestgrenze genannte Einrichtung war ein Konglomerat von Militär, Soldaten, Bauern, Bauernansiedlungen, Sanitätskordon und Wächteraufgaben. Die Grenze erstreckte sich im Osten des alten Österreich in einem Bogen über Siebenbürgen und die Karpaten in einer Länge von fast 1900 Kilometern und war als militärischer und medizinischer Schutz gegen die eindringende Pest, die in der Türkei damals endemisch war, gedacht. In der Praxis bedeutete das natürlich ein Anhalten von Menschen bis zur Verhaftung und sofortigen Tötung. Wenn man die Vorschriften liest, denkt man an James Bond und seine License to Kill, also diejenigen, die nicht sich verhaften ließen, konnten erschossen werden. Das war natürlich ein wirtschaftliches Hindernis ersten Ranges. Doch letztendlich half es. Es kam zwar noch das Pestjahr 1679 mit dem legendären Sackpfeifer, lieber Augustin, der betrunken in einer Pestgrube zu liegen kam und nicht erkrankte, bis zur letzten Pest in Wien 1713-14. Danach war der Zentralraum der Monarchie um Wien herum pestfrei und Kaiser Karl VI. Ließ im Sinn eines Dankesrituals die Wiener Karlskirche errichten. Dominierte die Pest vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, so gilt es nun, ein Phänomen in der Medizingeschichte der Menschheit darzulegen, nämlich den Wandel der Krankheitsbilder und des Vorherrschens bzw. neuen Auftauchens einer Krankheit im Laufe der Jahrhunderte. Ein Beispiel für die Zähne, unserem Herrn Vorsitzenden zuliebe. Schon seit Jahrhunderten litten Matrosen unter Skorbut und man kann davon ausgehen, dass diese Krankheit unter den Seefahrern mehr Opfer gefordert hat als alle Stürme der Meere und alle Infektionskrankheiten zusammen. Schon im 16. Jahrhundert wusste man um Abhilfe zu Durchgaben von Gemüse, was aber in Vergessenheit geriet. Und so blieb es dem englischen Schiffsarzt und Chirurgen James Lind vorbehalten, auf die Prävention mit Zitronensaft hinzuweisen, was die Royal Navy allerdings erst im Jahr nach Linds Tod 1794 für ihren Bereich empfahl, obwohl seine Entdeckung schon aus dem Jahre 1753 stammte. Nun ein kurzer übersichtsweiser Blick auf die Karies. Die Geschichte dieser Krankheit litt, wenn man so sagen darf, unter dem Problem, dass über die Entstehung nicht Einigkeit herrschte. In der Volksmedizin glaubte man durch Jahrhunderte, und wenn man die babylonische Zeit mit einberechnet, durch Jahrtausende an die Vorstellung vom Zahnwurm. Dieser wäre die Ursache für die Karies und für die Zahnschmerzen, und dies hielt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Einzig durch Inhalation mit Pilzenkraut wollte man den Zahnwurm bekämpfen. In der mehr wissenschaftlichen Medizin meinte schon Galen im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, dass die Karies durch ein Übermaß an Ernährung und die dadurch verursachte Entzündung entstehe. Trotz Zweifel in der Renaissancezeit blieb diese Meinung bis ins 19. Jahrhundert aufrecht. Danach schob sich die chemische oder auch Säuretheorie in den Vordergrund. Man sprach von der Gärung des Speiserests, wobei, kurz zur Prophylaxe, der Zucker und seine Schädlichkeit schon 1771 in Verdacht geraten war. Der Franzose Émile Margitot wurde zum Begründer der chemischen Theorie der Zahnkaries. Im Zeitalter der Entdeckung der Bakterien schrieb der amerikanische Zahnarzt Willoughby Dayton Miller sein Werk über Microorganisms of the Human Mouth. Mit einem Sprung in die 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts möchte ich die Bedeutung des Fluors für die Zahnheilkunde erwähnen. In den 30er Jahren entdeckt, war der Weg zum Kariesschutz nicht weit. Es gab damals die heftigen Diskussionen, ob man eine umfassende Trinkwasserfluoridisierung vornehmen sollte. Doch die Warnungen vor der Spätfolge wegen toxischer Kumulierung waren erfolgreich. Die deutsche Stadt Halle fühlte sich 1955 an der Spitze der Fluorbewegung. Man wollte Fluor zumindest in vielgebrauchte Nahrungsmittel geben, bis dann der Weg zu fluorhaltigen Tabletten beschritten wurde. Im 20. Jahrhundert, auch das Jahrhundert des Kindes genannt und knapp davor, ist besonders die Jugendfürsorge ins Zentrum gerückt. Eines der Hauptinteressen richtete sich damals besonders auf die Gesundheit der Zähne. Die erste Schulzahnklinik bzw. Zahnuntersuchungen in Österreich wurden jedoch nicht von staatlicher und auch nicht von städtischer Stelle gemacht, sondern von dem Großindustriellen Arthur Krupp in Berndorf in Niederösterreich. Die Gemeinde Wien übernahm diese Einrichtung und baute sie aus. Hingegen harrt die damit verbundene Schulärzteproblematik im Sinne der Präventivmedizin immer noch der Lösung. Doch nun wieder historisch einen Schritt zurück. Natürlich gab es im zeitlichen Ablauf der Krankheiten Überschneidungen der Krankheitsbilder, aber es geht primär um die jeweilige Dominanz. Dieser Wandel war und ist nun eine Herausforderung für die Entwicklung der medizinischen Prävention. Man kann hier ohne weiteres das Schema des englischen Historikers Arnold Toynbee verwenden, der von Challenge and Response geschrieben hat. Lassen wir das historische Band abrollen, mitsamt den Fragen, die sich zeigen werden. Auf die Pest folgten neben der Syphilis und dem schon erwähnten Skorbut die Pocken, und die beherrschten das 18. Jahrhundert. Im Zusammenhang mit dieser Krankheit kam es zum bedeutendsten Höhepunkt in der Geschichte der Präventivmedizin, zur Entdeckung und Entwicklung der Impfung. Dies gelang 1796 dem Engländer Edward Jenner. Abgeleitet wurde die Pockenimpfung von den Kuhpocken, daher der Ausdruck Vaccination oder Vakzination, einer alten Erfahrung der Melker und Kuhhirten, die durch volksmedizinisches Wissen aus der Türkei ergänzt wurde. Dieses brachte die Frau des englischen Botschafters Lady Mary Montagu in ihr Heimatland England. Später erkannte man, dass man auch Menschenpocken zur Impfung nehmen konnte, die berühmte Inokulation. Die Methode hatte durchschlagenden Erfolg und ist das Urbild aller Impfungen, die besonders nach den Entdeckungen des bakteriologischen Zeitalters in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis heute wir haben es ja zuvor gehört, von Erfolg zu Erfolg eilte. An dieser Stelle sei an eine vorbakteriologische geniale präventive Tat erinnert, die Ignaz Philipp Semmelweis gleichsam gegen den Widerstand vieler seiner Zeitgenossen erkämpft hat. Der Retter der Mütter hatte ohne Kenntnis der Bakterien die Ursache des Kindbettfiebers geahnt, beziehungsweise anders ausgedrückt, das Leichengift, das die untersuchenden Ärzte in den Körper der werdenden Mutter einbrachten, als Ursache dieser Krankheit festgestellt. Sein Auftrag, gegebenenfalls belächelt, vor der Untersuchung die Hände in einer Chlorwasserlösung zu waschen, hat tausenden Müttern das Leben gerettet. Eine Prophylaxe im Kreissaal. Knapp nach der Zeit von Semmelweis brach das Zeitalter der Bakteriologie an und es seien die zwei bedeutendsten Forscher genannt, Louis Pasteur, auf den das Pasteurisieren von Lebensmitteln, besonders Milch, zurückgeht, und Robert Koch, der mit Untersuchungen über den Milzbrand und Wundinfektionen zu dem Schluss kam, dass jede Krankheitsform durch eine spezifische Bakterienform verursacht wird. Wir dürfen mit der Dominanz von Krankheiten fortfahren und gelangen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Cholera. 1831 wütete eine gewaltige Epidemie in und um Wien, und die Reaktion darauf im Sinne der Prophylaxe war der Ausbau von Kanalsystemen und der Wasserleitung. Ich erinnere, erste Wiener Wasserleitung, Hochquellenwasserleitung, auf die die Wiener heute noch stolz sind, 1873. Hier sei auch ein österreichischer Vorkämpfer im politisch-hygienischen Bereich zu nennen, Jaromir von Mundi. Er forderte mit ungeheurer Hartnäckigkeit ein neues Sanitätsgesetz. Parallel dazu wurde das Wiener Kanalsystem eingemahnt und bemerkte in den umständlichen parlamentarischen Sitzungen, dass, wenn nicht bald etwas passierte, die Cholera den Vorsitz übernehmen würde. Das österreichische Sanitätsgesetz wurde dann 1870 beschlossen. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Beginn des 20. Jahrhunderts war durch die Tuberkulose dominiert, gelegentlich auch als die Wiener Krankheit genannt. Sie betraf nicht immer, aber vielfach die ärmere Bevölkerung, und man sah die Ursache, abgesehen vom Tuberkelbazillus, natürlich in den schlechten Wohnverhältnissen, besonders in den Vorstädten. Hier half nunmehr ein neuer Lebensstil, wenn man schon dieses Wort für die damalige Zeit verwenden darf, mit den Schlagworten Luft, Licht und Sonne. Wichtig war auch der Bau von neuen, gesunden Wohnungen. Bekannt geworden als neues Krankheitsbild ist etwa die HIV-Infektion. Man kennt die Diskussion über die Verwendung von Kondomen als Prophylaxe, und man kennt auch die rastlose Suche nach einer Impfung und nach wirksamen Therapien. Abschließend zu den neuen Krankheitsbildern sei an die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen der letzten Jahre erinnert, ob sich die Viren verändern oder, boshaft formuliert, anpassen können, konkret, ob bestimmte Stämme zur Schweine- und oder Vogelgrippe mutieren können. Im 19. und 20. Jahrhundert ist eine weitere Thematik aufgetaucht, die nicht unbedingt in das übliche Bild von Krankheit passt: die Unfälle. Solche gab es schon immer, aber durch den industriellen Ausbau von Fabriken, Verkehrsmitteln und Verkehrswegen und dem Gebrauch der Arbeitskraft Mensch ist dieser neue Problemkreis entstanden. Die Antwort darauf heißt einerseits Arbeitsmedizin, und andererseits sind es technische Verbesserungen von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen bis hin zur Gurten- und Schutzhelmpflicht und zur Konstruktion von Airbags und deren Einbau in Autos. Die Arbeitsmedizin ist ein Teil der Präventivmedizin und ist natürlich auch therapeutisch ausgerichtet. Sieht man von der Verantwortung für die Arbeiter der Pyramidenbauten im alten Ägypten ab, so ist es für Europa historisch verständlich, dass dieser medizinische Bereich seinen Ausgang von der Problematik der Bergwerksarbeit genommen hat. Waren doch Unfälle und Erkrankungen in diesem Bereich an der Tagesordnung. als Vater der Arbeitsmedizin mag der Arzt und Mineraloge Georg Agricola gelten, der in sächsischen Bergbaugebieten gearbeitet hat. Von ihm führt die Entwicklung weiter zu Bernardino Ramazzini, der anhand der Staublungen der Minenarbeiter, Quarzstaublungen der Steinhauer und Bleivergiftungen der Töpfer viele Berufskrankheiten aufklärte. Lange war der Weg zu den prophylaktischen Feinheiten der Arbeitsmedizin mit Bildschirmschutz für die Augen und Beachtung etwa des Burnout-Syndroms in der heutigen Zeit. Der tatsächliche Begriff Arbeitsmedizin stammt allerdings erst aus dem Jahr 1906. Doch zurück ins 18. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung, und zitieren wir Immanuel Kants Originalformulierung von 1784. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Was bedeutet dies für die Präventivmedizin? Generell den Verstand zu benutzen, von medizinischem Aberglauben abzugehen und neue Wege für die Prävention zu suchen. Man kann es auch als Frage formulieren: Was können wir wissen? Heraus folgt alles, was in das Ursache-Wirkungsschema passt, auch wenn lange Zeit dazwischen liegen mag. Ich will jetzt nicht auf die philosophische Problematik von Ursache und Wirkung eingehen, aber doch einige Beispiele darlegen. Wie lange kann man rauchen, bis sich die Folgen im Raucherbein zeigen? Wie wirkt sich falsche Ernährung bei Altersdiabetes aus? Wie ist der Zusammenhang von Sport und Bewegung hinsichtlich der Fettleibigkeit zu sehen? Man kann es wissen, wenn man sich des Verstandes bedient. Man kann die Zusammenhänge erkennen. Auch kann man wissen, dass Gefühle ihre Rolle spielen. Und ich darf den Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe zitieren: Süßes Leben, schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens, von dir soll ich scheiden. Wer denkt denn nicht an das Rauchen oder an Schokolade essen? Kants berühmter Satz vom langen Leben unter gleichzeitiger Erhaltung der Gesundheit bewegt uns heute noch. Er ist gleichzeitig der Leitsatz der Präventivmedizin. Die Frage, ob Vorbeugen nicht nur besser, sondern auch billiger wäre, resultiert aus diesem Satz und bewegt kapitalistisch denkende Gemüter. Die Antwort ist eher kompliziert. Wenn der Ausdruck besser stimmt, dann bekommt billiger eine andere Bedeutung. Kurzfristig ist Vorbeugen besser und billiger. Langfristig ist zu bemerken, dass daraus ein längeres Leben resultiert und das ist dann nicht billiger. Es ist aber menschenwürdiger und die Frage nach dem Gesundbleiben ist mit der Forderung nach Lebensqualität kombiniert. Dominieren beide, wie Kant es forderte, steht der Humanisierung unseres Lebens nichts im Wege. Bleiben wir noch kurz im 18. Jahrhundert und wenden uns der sozialen Entwicklung zu. Im Kameralismus stand durchaus das Heilen und in gewissem Sinn die Prävention im Vordergrund. Denken wir in Wien an die Gründung des Allgemeinen Krankenhauses, nicht weit weg von hier, im Jahre 1784 durch Joseph II. Doch ideenmäßig stand die Vermehrung der arbeitsamen Hände und auch die der Soldaten im Vordergrund. Heilung von kranken Menschen diente dazu, den Staat wachsen zu lassen. Reichtum sollte durch Arbeit vermehrt werden. Es gab allerdings auch kritische Strömungen. 1790 hielt Johann Peter Frank in Pavia eine aufsehenerregende Rede, akademische Rede, vom Volkselend als der Mutter der Krankheiten. Frank gilt als der Begründer der Hygiene als Wissenschaft, auch im Sinne der Prävention. Er verfasste in den Jahren 1779 bis 1819 sechs Bände medizinischer Literatur, genannt System einer vollständigen medizinischen Polizei. Hat nichts mit der heutigen Polizei zu tun. Eingangs seiner Padua-Rede erklärte Frank, dass der größte Teil der Leiden, die uns bedrücken, vom Menschen selbst kommt. Er forderte die endgültige Aufhebung der Leibeigenschaft und meint, mit einem Auge auf die herrschenden Kriege, die Errettung einzelner Menschen muss eine größere Tat scheinen als die Eroberung einer Provinz durch Bürgerblut. Krankheit ist eine Störung des gesellschaftlichen Gleichgewichts. Die Ursache ist das äußerste Elend des Volkes, volkstümlich ausgedrückt, dass der Bauer nicht imstande ist, mit seinem Huhn seinen Tisch zu bestellen und seine durch Arbeit geschwächte Kraft mit guter Kost wiederherzustellen. Sozialkritisch merkte Frank weiter an, dass die Tugend aus den Palästen entflohen, sich die Hütten der Bauern als Heimstatt ausgesucht habe. Und mit einem Blick in die Zukunft, ich würde sagen bis heute, fortzusetzen, die Reichen gehen an Völlerei, an Hunger, die Armen zugrunde. In Fortsetzung solcher Ideen hat der Wiener Anatom Julius Dandler in der Zwischenkriegszeit im sogenannten Roten Wien das geschlossene System der Fürsorge durchaus auch im Sinne der Prävention geschaffen. Es gelang, alle bisherigen Strömungen und Denkrichtungen im Sinne eines Paradigmenwechsels in einer neuen Fürsorge zusammenzufassen, medizinisch, sozial und politisch. Das System war in seiner Totalität gleichsam nicht zu übertreffen. Fassen wir es besonders im Sinne der Prävention positiv auf. Die Gesellschaft ist verpflichtet, allen Hilfsbedürftigen Hilfe zu gewähren. Familienfürsorge stand im Mittelpunkt. Aufbauende Wohlfahrtspflege ist als vorbeugende Fürsorge zu sehen und die Organisation der Wohlfahrtspflege muss in sich geschlossen sein. Die Frage der Totalität berührt die Frage der menschlichen Freiheit, wie wir sie seit der Aufklärung kennen. Nun heißen die Schlagworte weniger Staat, mehr Privat oder Staatsterror oder bloß unmündiger Bürger. Wir kennen die historischen Beispiele der Pest und der Schutzimpfung. Wir kennen die Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten. Und es bleibt die Frage, ob Prävention ein abzulehnendes politisches Programm sein soll, droht doch für manche gar eine neue Heilslehre. Ist die Prävention medizinisch ein Herrschaftsmittel des Sozialstaates? Verschreiben sich die Ärzte einem neuen Paternalismus? Wir kennen die Diskussion bis heute, etwa was die chronologische Gesundheitsakte ELGA betrifft. Es wird von Bevormundung des Patienten gesprochen und von Schutz der Privatsphäre oder Datenschutz. Soll man gesunden Untersuchung im Sinne der Freiheit ablehnen und das erhöhte Risiko der Erkrankung auf sich nehmen oder auf die Krankenkassen abwälzen? Professor Michael Kunze meinte schon 1983 zur heutigen, damaligen Akzeptanz der Präventivmedizin: Es ist ein Phänomen im Bereich der Präventivmedizin, dass die Umsetzung von gesicherten Erkenntnissen in spezifische Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens und der Gesundheitsvorsorge viel länger dauert, als man im Bereich der kurativen Medizin beobachten kann. Die Klagen um die geringe Annahme der gesunden Untersuchungen und der Impfung gehen in eine ähnliche Richtung. Liegt es wirklich am mangelnden Schmerz oder an Verachtung der Ratio oder gar am augenblicklich dominierenden Lustgewinn? Es gibt auch die Überlegung, dass dieses Faktum mit dem grandiosen Aufschwung der heilenden Medizin seit dem 19. und 20. Jahrhundert zusammenhängt. Spezialisierung der Kliniken und Labors, medizinische Experimente, Entdeckung von Bakterien und Viren, Entwicklung der Mikroskope, der Röntgenologie und der Endoskope, Anästhesie und Antisepsis in der Chirurgie, ebenso die Entdeckung der Blutgruppen. Die Medizin ist, ich zitiere den deutschen Medizinhistoriker Schipperges, durch die Elemente ihrer Verwissenschaftlichung so erfolgreich geworden. So wäre denn die Prävention ein wenig in den Hintergrund gedrängt worden. Wenn heute der Ruf laut wird, der Präventivmedizin jenen Stellenwert in der Gesellschaft zukommen zu lassen, der ihr aus humanitären Gründen zustehen sollte, so denkt man an Paracelsus, den großen Arzt der frühen Neuzeit, und dessen Bemerkung, dass neben dem Heilen, genannt Curativa, auch die Defensiva, also gleichsam die Prävention, zum integralen Verbundsystem der Medizin gehört. Sonst steht die Waage schief. Danke vielmals.